Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge auf eurem Podcast Channel Freiheit Leben. Und ich darf neben dir, lieber Zuhörer und liebe Zuhörerin, ganz herzlich den Björn begrüßen. Hallo Björn.
Hallo Flo, wie geht's dir?
Hallo, wie geht's dir? Mir geht's gut, wie geht's denn dir?
Mir geht's auch gut. Ich freue mich auf die heutige Aufnahme, wie ich glaube jedes Mal, oder? Hab ja. Jemand gesagt, ich habe jetzt gar keine Lust auf eine Aufnahme?
Nee, ich glaube, du betonst das immer, dass du dich freust auf die Aufnahme.
Ja, aber ich freue mich halt auch drauf.
Ja, ich bin auch hochmotiviert. Wir sprechen heute über Altersvorsorge. Nein, yes. Quatsch. Wir sprechen über Vorsorge für deine Kinder.
Genau. Logischerweise, wir selber haben es ja auch schon mal erwähnt, wir haben selber keine Kinder. Das heißt, wir sprechen hier eben aus Erfahrungswerten, auch von anderen Quellen. Und genau, darüber berichten wir heute ein bisschen und wollen euch eben einen kleinen Input mitnehmen. Und vielleicht kann man das ein oder andere ja dann auf eure Erziehung anwenden, beziehungsweise eben auf die Vorsorge dann für eure Kinder anwenden. Wenn jetzt hier Eltern dabei sind und wenn jetzt vielleicht besonders junge Zuhörer dabei sind, die haben wir ja auch, die selber noch Kinder sind, dann zeigt doch gerne mal diese Folge auch euren Eltern. Vielleicht ist hier eine Möglichkeit, dass sie dann über das ein oder andere Thema neu nachdenken. Und vielleicht gibt es ja auch welche, die so im mittleren Alter sind, die sich vorstellen können, ja, in so 15 Jahren, vielleicht habe ich da mal Kinder, dann gerne auch mal zuhören, weil das ist natürlich für euch auch eine spannende Folge.
Genau, und da es sich um eine Finanzfolge handelt, beziehungsweise eine Folge, in der wir auch über Finanzen sprechen, hier der kurze Hinweis.
Bevor wir starten, hier nochmal ein wichtiger Hinweis für euch. Die stellt keine Finanzberatung dar, sondern wir berichten hier aus unseren eigenen Erfahrungen in Bezug auf Geld.
Und dann legen wir auch direkt los. Björn, erster Schritt, für seine Kinder vorzusorgen.
Genau, es geht erstmal darum, eben einen gewissen Geldbetrag bis zum 18. Lebensjahr anzusparen. Und klar, das Kind steht dann vor vielleicht neuen Kosten, die auf einen zukommen. Manche ziehen aus, manche wollen vielleicht dann eben selber einen Führerschein sich finanzieren. Beginnen teilweise ja schon früher. Ein Auto kaufen.
Steht ja auch tatsächlich ein bisschen für Freiheit.
Genau, steht auch für Freiheit. Sonst kenne ich natürlich auch welche, die mal eine Weltreise gemacht haben oder eben bestimmte Kontinente dann besucht haben, gesagt, ja, ich wollte schon immer mal nach Australien. Das ist natürlich auch möglich. Und eben sonst auch zu studieren. Der eine oder andere ist ja auch an der Privatuni. Ich selber bin zum Beispiel an der Privatuni. Du auch? Ja. Und klar, das sind natürlich dann monatliche Kosten, die auf einen zukommen. Und ich selber lebe jetzt seit Jahren eben nicht mehr daheim, bin damals mit 18 Jahren eben auch ausgezogen. Und klar, damit fallen irgendwo jährlich auch Kosten an. Und wie ist eben da Möglichkeiten? Wie haben Eltern da Möglichkeiten, eben dann nicht bei diesem Punkt X dann einzugreifen und jetzt sagen, okay, jetzt darf ich ja irgendwie unterstützen, sondern das Ganze kann man natürlich auch sehr, sehr gut vorbereiten. Oder vielleicht auch das Thema BAföG schon auszuhebeln, indem ich im Vorfeld einfach schon sehr, sehr gut vorgesorgt habe und dann das Kind darauf gar nicht mehr zurückgreifen braucht.
Genau, BAföG heißt ganz kurz, dass du eben BAföG beantragst und dann ein Darlehen vom Staat bekommst, das du dann nach deinem Studium wieder zurückzahlst. Ich weiß gar nicht, wie anteilig, ich glaube die Hälfte, das ist jetzt aber ziemlich gefährliches Halbwissen.
Vom Zurückzahlen her?
Ja.
Ja, also wenn ich jetzt richtig informiert bin, müsste es die Hälfte sein, die man dann wieder zurückzahlen darf.
Okay, also da, wir machen auf
jeden Fall. Aber bitte selber informieren, das ist jetzt sehr gefährliches Halbwissen.
Richtig, wir machen da auch noch eine Folge darüber, beispielsweise, wie man sein Studium finanziert. Wir nehmen direkt das Beispiel eines Studiums mal auf. Wie lange studiert man so im Schnitt, Björn?
Ja, das kommt natürlich immer auf einen selber drauf an, Flo. Manche studieren ja auch ein bisschen länger als die Regelstudienzeit. Ja, klassisch sind für einen Bachelorstudiengang um die 3 Jahre circa. Es können auch 3,5 Jahre sein. Klar, wie gesagt, kommt natürlich nochmal auf das Fach drauf an, was man selber auch studiert. Und dann gibt es eben Masterstudiengänge, die sind in der Regel 2 Jahre. Aber es gibt natürlich auch unterschiedliche Möglichkeiten, eben auch kürzer zu studieren oder eben natürlich auch länger und dementsprechend auch die Kosten auszuzehren. So, jetzt haben wir trotzdem mal gesagt, wir wollen euch eben die Möglichkeit geben, ein Studium von 5 Jahren. Wie gesagt, da nochmal zu bedenken, wir haben jetzt gesagt, okay, die Möglichkeit 3 Jahre Bachelor und dann sofort in Anschluss weiterzumachen mit dem Master 2 Jahre, das ist jetzt unser 5-Jahres-Aspekt, aber es wird bestimmt den einen oder anderen auch geben, der dann selber sagt, ja, Bachelor, den ich jetzt holen möchte, der dauert bei mir selber 5 Jahre. Aber wie gesagt, das Ganze soll auch unabhängig von Studien sein. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, auch schon mal Geld für die Kinder anzusparen, egal ob sie studieren oder nicht, weil wie gesagt, wir haben ja auch gesagt, da können auch andere Kosten so anfallen. Jetzt haben wir eben gesagt, man braucht so im Schnitt dann um die 1000 Euro im Monat. Hintergrund sind hier, wenn ich selber dann eben Mietkosten habe und klar, mich selber auch noch verpflegen möchte, ja, sind das so um die 1000 Euro. Klar, man kann natürlich dann selber auch noch arbeiten in Form von Minijob, Werkstudentenverträgen oder im Allgemeinen Arbeit und dann ist natürlich dieser Betrag, den ich dann selber bekommen kann, höher. Hat natürlich auch Vorteile, umso höher dieser Betrag ist, umso mehr kann ich auch sparen. Deswegen haben wir jetzt eben gesagt 1000 Euro auf die 5 Jahre gerechnet. Das heißt, wir sind dann bei 60.000 Euro, die man eben zum Punkt X, also zum 18. Lebensjahr benötigt.
Jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben einen Zinssatz, der bei 6% liegt.
Genau, ist realistisch. MSCI genau. World hat das jetzt seit Jahren auch abgeworfen. War sogar drüber, aber wie gesagt, man sollte immer den Durchschnitt, den statistischen Durchschnitt hernehmen, weil es ja auch eine Range am Aktienmarkt selber gibt. Aber genau, jetzt rechnen wir mal 6%.
Und wir sparen, genau, wir sparen 18 Jahre lang. Das heißt
sofort nach der Geburt.
Wir starten direkt am Geburtstag. Das heißt, wir haben eine monatliche Sparrate von 182,31 €.
Da eben zu bedenken, wenn ihr später starten solltet, dann ist logischerweise die Sparrate sollte dann höher sein, um eben diesen Betrag von 60.000 Euro selber dann auch zu erreichen. Und wenn ihr, klar, wenn ihr selber sagt, nee, ich möchte, dass mein Kind, keine Ahnung, 1.500 Euro dann zur Verfügung hat, dann gilt es natürlich, diese Sparquote zu erhöhen.
Und ganz, ganz wichtig, wir sprechen jetzt natürlich vorrangig übers Studium mit dieser, ja, Studienlaufzeit, aber es kann ja auch sein, dass euer Kind eine Ausbildung macht oder ein FSJ dranhängt. In meinem Fall war das beispielsweise so, dass ich ein freiwilliges soziales Jahr gemacht habe. Und da, wenn man mal bedenkt, wie gut man da entlohnt wird.
Nicht so gut.
Also da wird man wird auf jeden Fall nicht reich, sagen wir mal so.
Ja.
Und da kann man ja dann auch schon wieder vorsorgen. Und ich glaube, auch die Ausbildungsentschädigung ist in manchen Berufen oder in den meisten Berufen einfach nicht optimal. Ja. Das heißt, es geht einfach darum, dass ihr euer Kind möglichst gut finanziell dann unterstützen könnt, egal ob sich's dafür entscheidet, dass es eine Ausbildung macht, dass es ein Studium macht
oder auszieht,
ein FSJ oder auszieht oder genau, ein Auslandsjahr macht, gibt's ja alles.
Also alle
manche
einfach,
geben, genau. Manche machen ja auch ein Jahr Pause.
Genau wie du sagst, einfach diese Möglichkeit zu haben, eben das Kind zu unterstützen. Und wenn's, klar, wenn's noch zu Hause lebt, ist doch ein finanzieller Vorteil dann auch selber fürs Kind. Dabei ist jetzt wichtig zu reflektieren. Natürlich entscheidend ist ja auch, wie lange, wie viele Jahre habe ich Zeit? Weil man darf nicht vergessen, dass eben auf dem Aktienmarkt sind selber auch Schwankungen. Klar, wir gehen jetzt davon aus, ihr streut breit, also diversifiziert und deckt sozusagen das Ideal ab. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja Schwankungen im Aktienmarkt. Das heißt, die können natürlich auch mal runtergehen und auch höher gehen. Deswegen brauchen wir einen Anlagehorizont, nennt man das Ganze, von ja, mindestens 10 Jahre, besser sogar noch 15 Jahre und länger. So heißt natürlich dann, wenn ich jetzt eben weniger als 10 Jahre zur Verfügung habe, ist es eben sinnvoll, dann auch über andere Finanzalternativen nachzudenken. Das können sein, Flo, zum Beispiel ein Tagesgeldkonto, es können Festgeldkonten sein, weil ich eben hier natürlich einen bestimmten Zinssatz bekomme. Tagesgeldkonto ja nochmal der Vorteil, ich kann jederzeit auf mein Geld zurückgreifen und Festgeldkonto, das Geld ist dann auch in dem Sinne dann weg und ich kriege es eben nach den Jahren, die ich eben vereinbart habe, zu einer bestimmten Kondition, die ich festgelegt habe in Bezug auf den Zinsen, die ausgezahlt werden.
Ja, kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Sehr schön, dass du die Folge bis hierhin gehört hast. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann folg uns doch gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts und lass uns da auch gerne eine Bewertung da. Des Weiteren kannst du uns natürlich auch auf Instagram folgen. Den Link hierzu findest du in den Shownotes und verlink uns auch gerne, wenn du unseren Podcast hörst, in deiner Instagram-Story. Des Weiteren ganz, ganz wichtig, sprich mit deiner Familie und deinem Umfeld über die Themen und über den Input, den du aus diesem Podcast mitnimmst, damit dieser einfach noch mehr Menschen erreicht und noch mehr Menschen weiterbringen kann. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude und ganz, ganz viel Spaß mit der weiteren Folge.
Flo, Frage. Es gibt ja noch eine Möglichkeit jetzt für Eltern, klar, über Gehalt natürlich Geld zu bekommen und das Kind, man kriegt ja auch noch ein gewisses Kindergeld. Wie hoch ist denn das 2024?
Richtig, im Jahr 2024 sind das 250 Euro im Jahr pro Kind. Das heißt, es wären dann bei 2 Kindern 500 Euro, bei 3 Kindern 750 Euro und immer so weiter. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Es wird ab dem ersten Lebensjahr ausgezahlt, also auch ab Beginn des Lebens, also bei Geburt, nach der Geburt so. Und das ist ja auch eine Möglichkeit, das dann zu reinvestieren und eine gute Möglichkeit, eben genau diese 250 Euro dann direkt ins Depot anzulegen. Und da sind wir direkt beim nächsten Punkt.
Genau. Und es gibt eben jetzt zwei Möglichkeiten, wie ich eben dann eine Vorsorge für mein Kind treffen möchte. Wie gesagt, wir gehen jetzt davon aus, ihr beginnt frühzeitig, habt eben diesen Anlagehorizont von über 10 Jahren und wollt jetzt eben auch an der Börse tätig sein und eben hier ETFs holen, die breit diversifiziert sind. So, jetzt gibt es die Möglichkeit über ein Zweitdepot. Also ihr selber erstellt ein weiteres Depot. Gut, wenn ihr jetzt schon zwei habt, dann halt ein Drittdepot, je nachdem, es kommt auf euch selber drauf an. Gibt es ja auch welche, die dazuhören und einfach schon mehrere Depots haben. Und das Junior-Depot. Ich würde jetzt sehr gerne erstmal auf das Zweitdepot eingehen, weil es hier eben auch gewisse Vor- bzw. auch Nachteile gibt. Und dann im Anschluss das Junior-Depot. Und es ist letztendlich an euch selber eben, sich zu informieren darüber und dann Entscheidungen zu treffen, was eben sinnvoller ist für die Anlage für euer Kind selber. Zweitdepot. Spannend hier. Ihr legt sozusagen selber ein Depot für das Kind an. Großer Nachteil, Flo, ist aber, dass...
Die Steuer.
Die Steuer, genau. Man hat hier eine höhere Steuerbelastung, weil deine Gewinne, deine Kapitalgewinne laufen auf deinen eigenen Sparertauschbetrag. Der liegt ja bei 1.000 Euro. Und wenn dieser schon ausgeschöpft wurde von dir selber, weil eben du eine gewisse Depothöhe hast, vielleicht auch ETFs verkauft hast, dann ist natürlich der darüber fallende Betrag, also ab dann 1.001 Euro, darauf erfällt dann sozusagen die Kapitalertragssteuer selber. Und genau, das gilt es natürlich irgendwo auch zu vermeiden, weil eben sonst dann du eine höhere Steuerlast selber hast.
So, und jetzt läuft dieses Zweitdepot, Björn, und man möchte jetzt das Depot aufs Kind übertragen.
Genau.
Ist das denn überhaupt möglich? Kann ich denn meinem Kind einfach so Geld schenken?
Ja, es ist möglich. Es gilt eben nur, da gewisse Regeln auch zu beachten. Das heißt, wir haben hier die sogenannte Schenkungsregel. Bedeutet, Kinder dürfen von ihren Eltern steuerfrei 400.000 Euro in 10 Jahren erhalten. Bedeutet auch, wie gesagt, diese Schenkung ist jederzeit möglich. Aber alles, was eben über diese 400.000 Euro ist, da fallen Steuern an. Und das gilt es einfach dann eben zu reflektieren, je nachdem, wie viel man eben dann seinen Kindern auch vermachen möchte, gilt es, das einfach mal zu reflektieren.
Und da als Tipp, lieber Wertpapiere übertragen, anstatt ETFs zu verkaufen.
Genau, warum, richtig. Björn? Hier ist auch wieder derselbe Grund, wenn ich eben dann eben Geld, also wenn ich meine ETFs verkaufe, habe ich einen gewissen Geldbetrag und den übertrage ich dann mein Kind. Damit fällt natürlich die Schenkungssteuer bzw. die Schenkungsregel wiederum an. Und deswegen ist es sinnvoller, eben die Wertpapiere zu übertragen. Jedoch hier ganz, ganz wichtig, das Ganze gilt es im Vorfeld beim Broker anzumelden. Sonst gilt nämlich auch der Übertrag von Wertpapieren als Verkauf und dann fallen auch Kapitalertragssteuern an. Also ganz wichtig, das zuvor beim Broker anmelden und damit ist eben die Möglichkeit dann gegeben, eben diese Wertpapiere zu übertragen, ohne dass eben dann eine Schenkungssteuer anfällt.
Allgemein ist es wichtig, an den Steuerfreibetrag zu denken und vor allem auch für die Kinder schon die Freistellung, den Freistellungsauftrag einzureichen.
Genau, das ist dann vor allem
1.000 Euro.
Exakt, richtig, 1.000 Euro. Da sind wir jetzt auch gleich dann beim Junior Depot. Sehr gute Überleitung. Genau, dann lass uns mal jetzt auf dieses Junior Depot noch mehr eingehen, Flo. Und zwar, das Junior Depot ist sozusagen ein Depot, das auf den Namen des Kindes läuft und verwaltet wird von den Eltern. Und die Eltern agieren hier sozusagen im Sinne des Kindes. Und wenn sie hier ETFs rausnehmen wollen oder wie auch immer ihre Anlage da drin selber ist, muss das begründet werden. Und das sind eben diese Hürden, dass du nicht mal eben etwas rausziehen darfst, sondern dass eben auch schriftlich begründet werden muss. Das ist sozusagen Schutz auch selber für die Kinder, damit eben dann Eltern sozusagen hier nicht einfach irgendetwas mit dem Geld machen können. Das ist übrigens wieder ein Vor- und Nachteil. Also wie gesagt, Zweitdepot ist halt die Möglichkeit, du verwaltest es ja dann selber als Elternteil und hast jederzeit die Möglichkeit, auch Geld rauszunehmen, wenn du es eben brauchst und darauf angewiesen bist. Und Junior Depot hast du eben nicht mal ebenso die Möglichkeit. Das heißt, es ist dann wirklich für auch die Kinder gedacht und du kannst es mal nicht eben hin und her pendeln. Und das sollte man sich natürlich auch langfristig im Vorfeld überlegen und dann sich eben entscheiden, was brauche ich mehr? Brauche ich lieber diesen Cashflow und habe ich vielleicht oder habe ich genügend Rücklagen, dass ich darauf gar nicht angewiesen bin und dann wirklich rein mich auf das Kind eben fokussieren kann. Und dann ist eben, wie gesagt, das Junior Depot zu empfehlen. Und hierbei wird ab dem 18. Lebensjahr verfügt sozusagen das Kind selber über das Depot.
Gibt es denn gewisse Auflagen für dieses Junior Depot? Also wie darf in alles investiert werden? Wie sieht es mit der Steuer aus? Wie sieht es auch dann mit dem Übertrag aus? Ist das einfach so easy möglich?
Genau, genau die richtige Frage. Nein, es ist zum Beispiel nicht möglich, Optionsscheine, Zertifikate zu holen. Also da gibt es einfach gewisse Auflagen auch und die am besten im Vorfeld auch selber beim Broker dann zu erfragen, beziehungsweise eben bei der Bank dann nachzuschauen, beziehungsweise hier kann man natürlich auch jederzeit auch eine E-Mail hinschreiben, um was man einfach alles bedenken darf, beziehungsweise sich natürlich hier auch zu dem Thema genauer einlesen.
So, was man bedenken darf, ist das Thema BAföG.
Ja.
Also Ausbildungsförderung, weil dieses Junior-Depot sich direkt auf das BAföG auswirken kann. Wenn dein Kind mehr als 17.000 Euro pro Jahr an Gewinn dadurch erzielt, muss es zum einen aus der Familienversicherung, also aus der Familienkrankenversicherung austreten und sich selber versichern. Und es kann auch direkt das BAföG beeinflussen. Und 17.000 Euro, sind wir mal ehrlich, sind nicht so unrealistisch.
Genau, du sagst es richtig, eben das Thema Familienkrankenversicherung, auch BAföG. Diese Summe von 17.000 Euro hört sich jetzt vielleicht im ersten Moment viel an, aber jetzt bedenken wir mal, dass wir eben nicht die Wertpapiere übertragen, sondern wir verkaufen eben die Wertpapiere in dem Fall. Und wir haben ja gesagt, 60.000 Euro wollen wir übergeben. Das heißt, wenn ich dann von Jahr zu Jahr in den letzten 3 Jahren eben 20.000 Euro durch eben ETFs, die ich selber verkaufe, generiere, das sind ja Gewinne automatisch und dann übersteige ich natürlich diese Summe von 17.000 Euro. Wie gesagt, dabei bedenken, dass es ja auch Grundfreibetrag gibt vom Kind, dazu kommen wir gleich, plus eben ja auch ein Freistellungsauftrag, der im Vorfeld eingerichtet wird und eben das auch auf das Kind selber läuft. Aber klar, grundsätzlich, wie gesagt, das spielt natürlich mit rein und deswegen ist es natürlich sehr wichtig, sich damit zu beschäftigen, wann möchte ich wie eben ETFs auch selber zu verkaufen und dann natürlich auch den Markt zu reflektieren, dass der ja auch schwankt, also dann den idealen Zeitpunkt auch zu wählen. Junior Depot, Flo, hat eben auch diesen Sparer-Tauschbetrag von 1.000 Euro. Und spannend kommt jetzt noch hinzu, ein Kind hat nämlich einen Grundfreibetrag. Bei wie viel liegt der, Flo?
Genau, Grundfreibetrag hast du gerade schon angesprochen. Der liegt im Jahr 2024 bei 11.604 Euro. Und da ja ein Kind logischerweise kein Einkommen hat, kann dieses Kind den kompletten Grundfreibetrag ausschöpfen.
Plus, wie gesagt, dann diese 1.000 Euro Sparer-Tauschbetrag und dann hat man sozusagen das Ergebnis und wie gesagt, das sind eben Gewinne jährlich wohlgemerkt, die man natürlich davon abziehen darf. Also dementsprechend hat das Junior-Depot natürlich da einen enormen Vorteil, weil, jetzt überlegen wir wieder aufs Zweitdepot, diesen Grundfreibetrag, der wird ja natürlich ausgeschöpft in dem Moment, wenn wir arbeiten und dann in der Regel werden die sozusagen mit der Arbeit ja ausgeschöpft und darauf kann eben nicht zurückgegriffen werden. Wichtig ist beim Thema Grundfreibetrag, die Bank im Vorfeld darüber zu informieren und das läuft folgendermaßen ab und zwar über eine Nichtveranlagungsbescheinigung. Bedeutet, diese bekommt man eben vom Finanzamt, darf man da anfordern und diese gilt es dann bei der Bank abzugeben. Sonst eben wäre dieser Grundfreibetrag des Kindes nicht möglich. Daran, wie gesagt, unbedingt denken.
Und was ist noch nötig vor dem 18. Lebensjahr?
Die Bank darüber zu informieren. Das ist ja schon mal der nächste Schritt, eben, dass das Kind jetzt eben das 18. Lebensjahr erreicht und damit legitimiert ist, sozusagen hier das Depot dann selber zu übernehmen. Und das ist ganz wichtig, eben das selbstständig zu machen und auf die Bank zuzugehen. Am besten im Vorfeld auch schon mal mit der Bank abklären, wie das so abläuft bei der jeweiligen Bank, um eben damit eine saubere Übernahme für das Kind zu gestalten.
So, und was sind jetzt noch weitere Vorkehrungen, die man treffen kann? Oder wo man sich Gedanken drüber machen müsste?
Das ist eben, wie gesagt, diese Endsparphase, die betrifft ja einmal dich selber, wenn du jetzt ein Depot hast und irgendwann mal in die Rente eintreten möchtest. Wann macht es einfach Sinn, sozusagen Geld aus dem Depot, also ETFs, auch selber dann zu verkaufen und eben die dann in nicht so risikoreiche Finanzklassen selber zu investieren. Also zum Beispiel, ich verkaufe zu Punkt X 10.000 Euro, also ETFs in Wert von 10.000 Euro und lege diese 10.000 Euro dann in ein Tagesgeldkonto an oder in ein Festgeldkonto, wo ich einfach weiß, da habe ich diese festgesetzten Zinsen und dabei gibt es eben dann nicht diese Schwankungen selber. Und damit, damit sollte man sich auf jeden Fall beschäftigen, weil man ja ab dem 18. Lebensjahr dann dieses Depot übergibt. Klar, wenn man selber sagt, man führt das zweite Depot und vielleicht übergibt man das erste auch im Alter von 20 Jahren oder 22 Jahre, damit verändert sich natürlich auch der Zeithorizont und damit auch die Endsparphase. Das darf man sich eben wirklich im Vorfeld dann auch überlegen, gut informieren und wir hoffen einfach, wir haben jetzt das Beste getan und euch einiges an Informationen damit zu geben.
Genau, wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr uns jederzeit gerne auf Instagram schreiben oder unter unsere Mailadresse freiheitleben@gmail.com und dann freuen wir uns, wenn ihr uns kontaktiert. Und ansonsten wünschen wir euch einen wundervollen Tag. Genießt hoffentlich die Sonnenstrahlen. Also hier haben wir gerade Sonne in Nürnberg, deswegen hoffe ich auch, dass bei euch die Sonne scheint. Wenn nicht, dann seid für andere Personen die Sonne in ihrem Leben. Und es ist super schnulzig schon wieder. Deswegen hören wir lieber ganz, ganz schnell auf. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Und bis zur nächsten Folge sage ich Wiederschauen und reingehauen. Seid ganz, ganz lieb zueinander. Macht's gut und San Francisco.
Ciao, macht's gut. Tschüss.